Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Mit dem Wochenspruch aus Römer 8, Vers 14 begrüßen die Kirchenräte die Gemeinde sowie alle, die den Gottesdienst von zu Hause aus verfolgen. Der Gottesdienst heute Morgen wird geleitet von Pastorin Franke. An der Orgel begleitet uns Gerrit Dams. Die Türkollekte heute ist für das Eiladuswerk bestimmt. Nächsten Sonntag laden wir um 10 Uhr zum gemeinsamen Gottesdienst in die reformierte Kirche ein. Der Gottesdienst wird geleitet von Pastorin Franke. Die Türkollekte ist dann für die Weltbibelhilfe bestimmt. Im Anschluss wird zum Kirchencafé eingeladen. Am Montag um 20 Uhr ist gemeinsame Kirchenratssitzung im reformierten Gemeindehaus. Am Dienstag lädt der Seniorenkreis zur Neujahrsvisite um 14.30 Uhr ins reformierte Gemeindehaus ein. Am Mittwoch findet Konfirmandenunterricht zu den gewohnten Zeiten statt und der Altpapiercontainer steht hier auf dem Parkplatz. Die weiteren altreformierten Mitteilungen stehen auf dem Mitteilungszettel, der im Foyer zum Mitnehmen ausliegt. Wir wünschen uns jetzt einen gesegneten Gottesdienst.
Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am ersten Sonntag nach Epiphanias. Epiphanias bedeutet göttliche Erscheinung. Der Epiphanias-Tag ist der Tag der Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus in der Welt. Also heute der erste Sonntag nach Epiphanias. Gestern war der 6.1. der Epiphanias-Tag. Wir wollen uns sammeln zu diesem Gottesdienst im stillen Gebet. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Dies verkündet uns der erste Johannesbrief. Darum bekennen wir, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt ein Werk seiner Hände. Amen. Des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns als erstes Lied dieses Gottesdienstes singen, Psalm 84, die Strophen 1 bis 4. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass wir in dieser Stunde zusammen sein können, um dich anzurufen, um alles, was uns bewegt, vor dich zu bringen, um gemeinsam die frohe Botschaft vom Heil der Welt zu hören, um dir die Ehre zu geben. Komm du selbst jetzt zu uns. Wecke du uns auf. Gib uns dein Licht. Sei du unser Lehrer und Tröster. Rede du selbst mit uns so, dass ein jeder gerade das höre, was sie nötig hat und was hilft. Und sei du auch an allen anderen Orten denen gnädig, die sich an diesem Morgen als deine Gemeinde versammeln. Erhalte sie und uns bei deinem Wort, bewahre sie und uns vor Heuchelei, Irrtum, Langeweile und Zerstreuung. Gib ihnen und uns Erkenntnis und Hoffnung, ein klares Zeugnis und freudige Herzen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, Gottes Gnade wird uns zugesagt mit den Worten des Psalms 116. Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Amen. Wir hören als Weisung einen Abschnitt aus dem Römerbrief, aus dem 12. Kapitel, die Verse 1 bis 3.
Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Er soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch der vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch, überschätze euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung, und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt hat und wie es dem Maßstab des Glaubens entspricht.
Lasst uns auf die Weisung antworten mit Lied 66, die Strophen 1 bis 6. Entschuldigung, 1 bis 3. Das reicht dann auch.
Thank you.
Lasst uns beten. Du Gott des Lebens kommst in unsere Welt, damit wir sehen, wie es um uns steht, damit wir erkennen, worum es wirklich geht, damit wir finden, was dem Leben dient. Wir bitten dich, bring uns zurecht durch deine Weisheit, leite uns durch deinen Geist, stärke uns durch dein Wort, segne uns durch unseren Herrn und Bruder Jesus Christus. Amen. Wir hören als Schriftlesung das Evangelium aus dem Matthäusevangelium, aus dem 3. Kapitel, die Verse 13 bis 17.
Damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Johannes versuchte ihn davon abzuhalten. Er sagte, ich müsste doch eigentlich von dir getauft werden und du kommst zu mir. Jesus antwortete, das müssen wir jetzt tun. So erfüllen wir Gottes, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. In diesem Moment öffnete sich der Himmel über ihm. Er sah den Geist Gottes, der wie eine Taube auf ihn herabkam. Da erklang eine Stimme aus dem Himmel. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Amen.
Wir singen als Predigtlied das Lied Nummer 74, die Strophen 1 bis 4. Als Predigttext für diesen ersten Sonntag nach Epiphanias ist in diesem Kirchenjahr vorgeschlagen aus dem ersten Korintherbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 26 bis 31. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: Schaut euch doch selbst an, Brüder und Schwestern. Wen hat Gott berufen, zu Christus zu gehören? Nach menschlichem Maßstab geurteilt, gibt es da nicht viele Weise und Einflussreiche. Es gibt auch nicht viele, die aus vornehmen Familien stammen. Nein, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt, um die Weisen zu demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Stärke zu beschämen. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Er hat also gerade das ausgewählt, was nichts zählt. So setzt er das außer Kraft, was etwas zählt. Deshalb kann kein Mensch vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört. Er bringt uns die Weisheit, die von Gott kommt, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Denn es sollte gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht: Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Amen. Ja, liebe Gemeinde, dieser Predigttext für den heutigen Sonntag scheint so auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun zu haben, das doch gerade erst hinter uns liegt. Auch nicht zu Epiphanias, dem Tag der Erscheinung des Herrn von der Welt, der gestern war und von unseren katholischen Mitchristen als Tag der heiligen drei Könige begangen wird. Obwohl es Sterndeuter aus dem Osten, aus dem Bereich des heutigen Iran waren, die dann nach Bethlehem kamen. Der Predigttext, liebe Gemeinde, führt uns in die antike Hafenstadt Korinth, damals ein wichtiger Umschlagplatz für den Handel zwischen Ost und West. Das antike Korinth, heute noch in Griechenland vorhanden, das antike Korinth war eine blühende, aber auch korrupte und hinsichtlich der Sitten ziemlich berüchtigte und heruntergekommene Großstadt. Der Apostel Paulus hatte die Gemeinde dort wahrscheinlich im Jahr 49 nach Christus auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. 1,5 Jahre hatte er in Korinth verbracht. Die Gemeinde entwickelte sich zunächst gut, doch dann traten Probleme auf, wie der erste Korintherbrief zeigt, den Paulus vermutlich 6 Jahre nach der Gemeindegründung geschrieben hat. Der Glaube der Gemeinde war in große Gefahr geraten. Rivalisierende, gegeneinander kämpfende Gruppen hatten sich gebildet. Es gab sittliche Missstände und auch große Unsicherheiten hinsichtlich des Verhaltens. Wie sollte ich mich in der Gemeinde verhalten? Und wie soll ich mich verhalten gegenüber der heidnischen Umwelt? Ein Beispiel war: Sollen Frauen im Gottesdienst ihr Haar offen tragen? Da sagt Paulus eben: Nein, die Damen sollen sich die Haare bedecken. Weil schönes, langes, offenes Haar könnte die Männer ablenken vom Hören auf den Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob das hier noch irgendwo üblich ist, aber ich kenne noch als Reformierte oder Reformierte holländische Gemeinden, wo die Damen bis heute nur mit Hut in den Gottesdienst kommen. Ja, es gab Missstände in Korinth. Und selbst die Auferstehung der Toten wurde geleugnet. Auch im Gottesdienst kam es wohl zu unwürdigen Zuständen, vor allem auch beim Abendmahl, dass man noch als Gemeinschaftsmahl mit Essen dazu und nicht nur einen Schluck Traubensaft, ein Stück Brot, sondern ein richtiges Gemeinschaftsmahl als Essen feierte. Wir kennen aus unseren Abendmahlsfeiern eben den Text aus dem 1. Korintherbrief, in dem Paulus wiedergibt, was er von der Einsetzung des Abendmahls weiß. Und das muss wohl so gewesen sein, dass manche Personen schon leicht angetrunken dann zum Gemeinschaftsmahl kamen und andere vollkommen ausgehungert, die dann in sich reinstopften, was sie nur kriegen konnten. Ja, es ist etwas im Argen in der Gemeinde in Korinth. Und für Paulus liegt die Ursache aller dieser Probleme in einem schwerwiegenden Missverständnis der Korinther hinsichtlich ihres christlichen Glaubens. Die Korinther fühlten sich bereits als Teil der himmlischen Welt und betrachteten das Wirken des Heiligen Geistes unter ihnen als Beweis dafür. Und weil sie sich eben als erleuchtet und vom Geist erfüllt fühlten, verhielten sie sich überheblich, selbstgefällig und schauten dann auch verächtlich auf Paulus und seine Mitarbeiter herunter. Sie glaubten, alles ist uns erlaubt und verhielten sich auch so. Paulus schrieb daraufhin den 1. Korintherbrief, um die Gemeinde auf das Zentrum des Glaubens, das Kreuz von Jesus Christus, hinzuweisen. Aus diesem Brief eben stammt unser Predigttext aus dieser Korinther-Glaubenskrise. Paulus fordert in unserem Predigttext die Korinther-Gemeinde auf, sich doch mal genau umzusehen, wer zur Gemeinde gehört, wer dem Ruf des Glaubens gefolgt ist. Es geht also um eine Analyse der Mitglieder und ihrer gesellschaftlichen Stellung. Und diese christliche Gemeinde bildet im Kleinen ab das Bevölkerungsgemisch, das in Korinth lebte. Die Bevölkerung war bunt gemischt und durch große gesellschaftliche Unterschiede gekennzeichnet. In der Gemeinde gab es, so erinnert Paulus die Korinther, nicht viele Weise, also gelehrt und gebildete Menschen, nicht viele, die Einfluss und Macht besaßen, nicht viele, die aus vornehmen Kreisen stammten. Nicht viele, aber doch wohl ein paar. Zur Gemeinde gehörten mehrheitlich Mitglieder aus den sozial schwachen Schichten, Arbeiter, Sklaven, Arme, Ungebildete, habe nichts, kurz gesagt, solche, die nichts vorzuweisen hatten. Was will Paulus mit dieser Analyse sagen? Für Paulus war die Zusammensetzung der Gemeinde ein Beweis für die Maßstäbe Gottes. Menschliche Maßstäbe, so zeigt diese Gemeinde, gelten für Gott in gar keiner Weise. Er beurteilt die Menschen, die er zu sich ruft, nicht nach Macht, Ansehen und Einfluss. Ja, liebe Gemeinde, Gott pfeift auf das, woraus Menschen ihren Status ableiten. Er wendet sich sogar viel lieber und eher denen zu, die nichts mitbringen, worauf sie stolz sein könnten, woraus sie ihr Selbstbewusstsein ziehen. Es gibt bei Gott keine Leistungskriterien, keine Leistungsmaßstäbe. Gott macht aus dem, was nichts zählt, wie es Paulus ganz deutlich sagt, Gott macht aus dem, was nichts zählt, doch etwas. Er macht aus dem, was nichts gilt, was nichts bedeutet, etwas, etwas Besonderes. Kraft seiner Schöpfung macht. Durch Gott sind wir etwas Besonderes, liebe Gemeinde. Die Maßstäbe der Welt, an denen sich die Korinther maßen, nach denen sie strebten und an denen sie auch von der Umwelt gemessen wurden, werden von Gott verworfen. Sie spielen keine Rolle für die Berufung, für den Stand, den Menschen vor Gott haben. Warum ist das so? Paulus sagt es ganz klar, kein Mensch soll vor Gott stolz sein. Jeder Selbstruhm, jedes Beharren auf den eigenen Verdienst, jeder Stolz auf irgendwelche religiöse Leistungen wird durch das von Paulus verkündete Handeln Gottes entwertet. Es kommt nur darauf an, das Wort vom Kreuz zu hören. Alles andere ist wurscht, nicht? Fromme Leistungen werden nicht erforderlich, sind nicht erforderlich, werden nicht gefragt. All das, worauf die Korinther stolz waren, wird von Gott zunichte gemacht. Sie sollen sich nicht wegen ihrer Leistung loben, sondern auf Gott verwiesen werden. Gott allein, der Urheber des Heils ist, ist der, dem Lob und Ehre gebühren. Wenn Menschen aus der Gemeinde sich rühmen, dann sollen sie sich nicht ihrer eigenen Taten rühmen, sondern wegen der Taten Gottes. Denn Gott gibt ihnen den Wert, der alle menschlichen Maßstäbe übersteigt, unabhängig davon, wer oder was sie sind. Liebe Gemeinde, wir sind wertvoll, unabhängig von dem, wer oder was wir sind. Wir sind Gott wertvoll und das zeigt sich daran, dass er uns seinen Sohn geschenkt hat. Und liegt in dieser Botschaft nicht eine Riesenbefreiung, liebe Gemeinde? Das geht doch immer so, dass wir überall uns irgendwie beweisen müssen, dass wir etwas können, dass wir etwas tun, dass wir etwas haben. Vor Gott müssen wir nichts zu unserem Heil beitragen. Wir können es noch nicht einmal. Trotzdem, Gott macht aus dem, was nichts ist, etwas, das vor ihm gilt und bestehen kann. Liebe Gemeinde, die Korinther christliche Gemeinde ist, ja, wir können es ruhig sagen, wenn wir ehrlich sind, die Korinther Gemeinde ist genauso wie wir kein Idealbild von Kirche. Auch heute hakt es noch hier und da in der Kirche. Aber die Korinther Gemeinde ist ein Beispiel dafür, wie Gott unsere Maßstäbe verkehrt, wie er sie verändert, andere Maßstäbe setzt. So ist die Frage nun an uns, wie wir uns selbst bewerten, nach Gottes Maßstäben oder nach den Maßstäben der Menschen. Wir sind eingeladen, uns nach Gottes Maßstäben zu bewerten und das als große Befreiung zu erfahren. Und wir sollen gerade auch in der Kirche, aber natürlich nicht nur hier, die Maßstäbe Gottes zum Zuge kommen lassen. Die Menschen nicht nach äußeren Kriterien beurteilen, nach Äußerlichkeiten. Gott allein gilt der Ruhm, weil er jeden Menschen in Jesus Christus eben Gerechtigkeit verleiht. Jeder Mensch steht vor Gott so da, dass er den Geboten Gottes gerecht wird. Wir brauchen also nicht mehr uns zu rechtfertigen. Wir sind gerechtfertigt, vor Gott gerecht. Das bedeutet dann praktisch, dass wir als Kirche, als Gemeinde bewusst und auch sparsam wirtschaften müssen, ist klar, als Beispiel. Aber letztlich sind wir ja doch keine arme Gemeinde, keine arme Kirche. Aber wir sollen auf jeden Fall eine Kirche für Arme sein. Für Erniedrigte, Leidende und Suchende. Damit auch wir da sind, wo Gott ist, wo Gott seine Menschen sucht, wo auch Jesus Christus war. Es geht also darum, liebe Gemeinde, sich selbst einzuschätzen aus der Sicht Gottes. Und das dann, was man geschenkt bekommen hat von Gott, einzusetzen zum Lob Gottes. Dabei geht es natürlich nicht nur um finanzielle Dinge, darum natürlich auch, sondern auch darum, andere Gaben und Begabungen für den Mitmenschen einzusetzen. Auch wenn ich gerade knapp bei Kasse bin, kann ich mich doch zu jemandem hinsetzen und ihm zuhören, ihm vielleicht eine helfende Hand reichen. Die Weisheit, Gerechtigkeit, Erlösung und Heiligung für einen Christenmenschen, sagt Paulus, das ist die, die Gott uns in Jesus Christus schenkt. An ihm erkennen wir die Umkehrung aller menschlichen Maßstäbe durch Gott leibhaftig. In ihm wird lebendig, wird Mensch, was Gott für Maßstäbe setzt. Der Gottessohn Jesus war vor allem bei den Menschen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt wurden. Ja, er war ein Gottessohn, der als schwaches Kind zur Erde kam und nicht als mächtiger König. Diese Botschaft, liebe Gemeinde, denke ich, ist sehr aktuell. Die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen Verlierern und Gewinnern, die öffnet sich bei uns auch stärker. Und letztlich sind wir durch den Blick auf diesen Sohn Gottes, der sich den Schwachen auch zuwendet, wieder ganz bei Weihnachten. Denn wie fängt es mit der Erlösung der Welt an? Da soll einer die Welt retten, landet aber erst einmal in einer Futterkrippe fürs Vieh, in Windeln gewickelt. Und die Kunde von der Ankunft des Retters geht glatt vorbei an allen Wichtigen. Doch obwohl arme Hirten, ganz normale Menschen, als Erste die gute Nachricht erfahren, obwohl der Kaiser nichts erfährt, der Statthalter Quirinius nicht, auch nicht der hohe Priester, nimmt doch in einem Stall eine Weltreligion ihren Anfang. Beginnt doch in einem Stall mit einem Kind in der Futterkrippe, eine Wende in der Geschichte der Menschheit. Erst durch die Sterndeuter erfährt dann König Herodes von der Geburt des neuen Königs. Aber wer war schon Herodes? Er war ein kleiner Unterkönig im damaligen Israel. Die wirklich Mächtigen der Zeit, die römische Besatzungsmacht, erfährt erst ungefähr 30 Jahre später, dass da einer ist, der Maßstäbe in Frage stellt, weil er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Liebe Gemeinde, wir können aus unserem Predigttext entnehmen, es geht im Leben offenbar auch anders. Es geht auch anders voran als über die den Menschen so geläufigen Wege durch Institutionen, Geld und das Glück des Augenblicks. Es geht anders. Und das genau ist die Botschaft, die ja auch uns Weihnachten so hell erstrahlen lässt und es zum Volksfest macht, das alle gerne mitfeiern. Denn diese Aussage der Weihnachtsgeschichte bietet auch denen Trost und Perspektive, die mit dem religiösen Kern nichts anfangen können. Dass da einer ist, der sich um die kümmert, die in Not sind, dass da einer ist, der einen Ausblick entwickelt für die, die sich als vernachlässigt empfinden. Dass da einer kommt, der sagt, ich bringe Frieden. Das ist etwas, was alle gerne feiern und mit Recht feiern. Schließlich ist es ja auch eine historische Tatsache, dass aus den kleinsten Anfängen, wie sie uns die Evangelisten zur Weihnachtsgeschichte berichten, etwas in der Tat Weltbewegendes geworden ist. Wir haben es ja eigentlich letztlich jetzt wieder gemerkt mit dem Jahreswechsel. Unsere Zeit wird weltweit nach christlichem Maßstab gerechnet, zum Beispiel. Gott kommt denen, die in Not sind, denen es nicht gut geht, nahe. Gott wird Mensch. Das ist etwas, was allen gut tut. Und wer zum Beispiel einen lieben Angehörigen verloren hat, wer vielleicht eine Liebe verloren hat, eine Partnerschaft ist in die Brüche gegangen, wer seinen Arbeitsplatz oder seine Gesundheit verloren hat oder sonst wie in einem dunklen Loch steckt, der darf hier, kann hier genau hinhören und hören, selbst aus der Enge, aus dem Dreck und dem Dunkel eines Stalles, kann das Leben ins Licht kommen, kann das Leben ins Ganze, ins Gute führen. Liebe Gemeinde, die Weihnachtsbäume werden jetzt schon wieder abgebaut. Aber lasst uns das Licht der Weihnacht nicht so schnell vergessen. Denn was für eine Aussicht schenkt uns doch Gott. Unser Weg führt durch Jesus Christus zum Licht der Liebe Gottes. Amen. Lasst uns singen das Lied 552, die Strophen 1 bis 4. Lasst uns beten. Du Gott des Lebens, du hast uns berufen, damit wir von dir erzählen, damit wir Menschen zu dir rufen. Guter Gott, wir bitten dich um Weisheit für uns und für die Mächtigen, damit in diesem Jahr Frieden geschlossen wird zwischen den Völkern, die im Krieg miteinander sind, zwischen den Parteien, die einander bekämpfen, zwischen denen, die ihren Platz im Leben haben und denen, die auf der Suche sind. Wir bitten dich um Gerechtigkeit für uns und für die, denen das Nötigste fehlt, damit die Hungernden essen, die Gedemütigten Würde finden, die Heimatlosen nach Hause kommen. Wir bitten um Erlösung für uns und für die, um die wir uns sorgen, damit unsere Kranken gesund werden, die Trauernden Trost finden, die Verzweifelten aufatmen und die Verschleppten freikommen. Und wir bitten um Heilung und Heiligung für uns und für deine Schöpfung, damit die Welt nach dir fragt, über deine Wunder staunt und an dich glaubt. Du Gott des Lebens, du hast uns berufen, wir brechen in dieses Jahr auf. Dein Licht zeigt uns den Weg. Bleib an unserer Seite und segne uns das neue Jahr durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nach der Rundgangkollekte singen wir als Schlusslied das Lied 170, die Strophen 1 bis 4. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.